Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Alexander Heckmatt vom Osterkrug in Husum. In Husum passiert was, zumindest in der Hotellerie, denn die zweite Generation Heckmatt ist offiziell seit 2025, also seit diesem Jahr, am Start und möchte den Osterkrug modernisieren. Nicht alles über Bord werfen, nicht alles über den Haufen werfen, aber 2025 ist eben nicht mehr 1980. Seit 45 Jahren gibt es schon den Osterkrug und Alexander hat ordentlich was vor. Und was genau, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage Moin Alex.
Moin Moin.
Schön, dass ich hier sein darf, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen im Osterkrug, mitten im Herzen von Husum, kann man sagen, ne?
Genau, wir sind sehr, sehr zentrumsnah, nur wenige Minuten zur Stadt und ich denke, die Straße, wo wir liegen, kennt jeder in Husum.
Die kennt jeder und den Begriff im Herzen von Husum habe ich der Homepage entnommen, die wird ja auch nach und nach weiter modernisiert von dir, das soll auch großes Thema hier gleich werden, aber ich möchte dich gerne einmal unseren Hörern und Zuschauern vorstellen. Du bist in der zweiten Generation hier schon im Haus, aber du hast ja gar nicht diesen ganz klassischen Werdegang eines Hotelbetreibers. Klar bist du aufgewachsen in einer Hoteliersfamilie, aber doch etwas anders, als das dein Papa vielleicht auch dachte, weil es stand ja auch noch ganz gar nicht lange fest, dass du das irgendwann übernehmen möchtest. Deswegen lass uns doch mal 30 Jahre, glaube ich, zurückgehen. Wie ist dein Werdegang, Alex?
Mein Werdegang ist tatsächlich überhaupt nicht klassisch. Also ich bin aufgewachsen in der Hotellerie. Uns gibt's seit 45 Jahren. Wir hatten früher die Kongresshalle und das Hotel. Die Kongresshalle wurde ja im Jahr 2010 dann abgerissen.
Die ist da hinten beim Krankenhaus, ne?
Genau.
Für die Jüngeren oder euch, ja. Die Älteren kennen die noch, aber für die Jüngeren, die war damals tatsächlich der Place to be.
Genau.
In Husum, hinten beim Krankenhaus, ja.
Genau, dort waren alle Bälle, alle Weihnachtsfeiern, da waren auch Konzerte, ob es jetzt Godewind waren oder andere. Ü-Partys waren ein Riesenthema hier in Husum. Und ja, so bin ich aufgewachsen, dazwischen irgendwo. Und aber ich habe, denke ich, schon meinen eigenen Werdegang gemacht. Ich bin schon sehr früh aus Husum raus, mit 16 Jahren. Dann bin ich aufs Internat gegangen, auf Luisenlund. Dort habe ich dann mein Abitur gemacht, bin weiter nach Hamburg gezogen und habe dann dort auch, wie viele würde ich mal sagen, Betriebswirtschaftslehre studiert. Mit Schwerpunkt aber ganz klar auf Finanzen. Habe dann auch 5 Jahre im Finance-Sektor gearbeitet, auch schon neben dem Studium. Habe meinen Master auch darüber gemacht im Finance-Bereich und im Controlling-Bereich. 3 Jahre dann beim großen Konzern in Hamburg gearbeitet. Aber es war immer so, dass ich den Kontakt nie nach Husum verloren habe und auch schon früh hier unterschiedliche Tätigkeiten wahrgenommen habe. Ich glaube, das erste Mal im Jahr 2021. Und seitdem war für mich dann auch irgendwann klar so, ja, das möchte ich übernehmen. Und bin seit diesem Jahr Vollzeit hier, ausschließlich im Osterkrug als Geschäftsführer tätig. Und damit ist, denke ich mal, auch die zweite Generation eingeleitet.
In der Tat und sicherlich auch zur großen Beruhigung und Freude auch deiner Eltern, dass es weitergeht, in der Familie bleibt, der Osterkrug. Weil das stand ja lange gar nicht fest, weil dein Werdegang, du hast ihn gerade beschrieben, der war nicht so, wie es möglicherweise sich deine Eltern erhofft haben. Wann war denn für dich klar, du hast 2021 gesagt, warst du das erste Mal hier so richtig tätig, wann war für dich klar, ach Husum, der Osterkrug, da möchte ich doch was machen.
Das haben auf der einen Seite hat das berufliche, aber auch viele private Gründe. Bei dem beruflichen ist ganz klar, wenn man 3 Jahre im Konzernwesen gearbeitet hat, da redet man, ich habe für einen Konzern gearbeitet, ü 600 Mitarbeiter, auch global vertreten. Das habe ich einfach miterlebt. Eine Hire-and-Fire-Kultur, die möchte ich nicht mein Leben lang machen oder erleben.
Also hire and fire, wird eingestellt und wieder gefeuert. Das ist so die.
Richtig, das ist das klassische. Das ist das klassische amerikanische Geschäftsmodell, was es leider auch in Deutschland gibt und in vielen anderen Betrieben auch gibt. Das Thema einfach für jemanden anderes zu arbeiten, war bei mir immer schon so, ist nice to have. Aber wenn man, sag ich mal, auf die 30 Jahre zusteuert, macht man sich schon Gedanken, was mache ich die nächsten 30 Jahre?
Für wen?
Für wen vor allen Dingen. Da für mich das auch immer auf der Hand lag, dass man sich hier selbstständig machen konnte, habe ich dann aus der beruflichen Perspektive schon die Entscheidung sehr früh getroffen.
Ich meine, du hast ja auch schon in Hamburg angefangen, selbstständig zu sein. Im Finanzsektor warst du ja 5 Jahre schon in so einer halben Selbstständigkeit drin. Deswegen hast du auch schon weitere Erfahrungen gesammelt. Und du wusstest, Mensch, zu Hause in Husum in Nordfriesland ist ein Betrieb, der darauf wartet, von mir möglicherweise übernommen zu werden.
Genau. Und das ist auch so ein Riesenaspekt. 5 Jahre habe ich das hier am Stück gemacht. Das habe ich nicht ausschließlich in Hamburg gemacht. Das habe ich tatsächlich sehr viel auch hier oben gemacht. Und dementsprechend, da kann man dann auch vergleichen, wie ist es für jemand anderen zu arbeiten, wie ist es selbstständig zu arbeiten. Man trägt natürlich immer das Risiko, aber man kann sich auch unglaublich ausleben. Man kann gerade bei uns kann man, oder ich habe viele Erlebnisse einfach gerade im großen Konzern gesammelt. Da redet man über verschiedene IT-Strukturen, Marketing-Kampagnen. Man hat plötzlich ein Social-Media-Team, man hat große Arbeitsbereiche, Abteilungen, Abteilungsleiter und natürlich im Controlling gerade arbeitest du direkt neben der Geschäftsführung. Mhm. Und das ist nochmal was ganz anderes. Man ist viel mehr in den Erlebnissen drin und ich glaube, da legt man auch einen guten Baustein, um weiter Richtung Management voranzuschreiten im Leben.
Also du hast deine Erfahrungen dort gesammelt, auch Praxiserfahrungen gesammelt. Und dann 2021 langsam, aber sicher für dich erkannt, ja, ich kann mir das im Osterkrug gut vorstellen. Ich kann meine Zukunft mir sehr gut hier vorstellen. Und wie kann ich mir das vorstellen? 2021 war die Covid-Zeit. Du rufst bei Papa oder bei Mama an und sagst, du, ich glaube, ich komme zurück.
Nicht ganz tatsächlich. Also es war im Jahr 2021, das war ein unfassbar schwieriges Jahr für alle. Das sagen, denke ich, auch immer noch alle. Aber gerade in der Hotellerie, das ist einfach eine Branche, die auch noch heute sehr kaputt ist davon, weil einfach auf der einen Seite sehr viele Fachkräfte einfach weggegangen sind. Man hatte nicht nur natürlich ein riesen Umsatzproblem, sondern auch einfach ein Personalproblem. Keiner wollte mehr in einer Branche arbeiten, die jahrzehntelang als eine der sichersten Branchen gegolten hat. Plötzlich war es dann der Einzelhandel oder der Bankensektor und die Leute, die sind nicht wieder zurückgekommen. Das ist auch 5 Jahre später so. Und gerade auch jetzt im Husumer Umkreis merkt man das, da gibt es nicht mehr viele traditionelle Husumer Familienunternehmen. Ich glaube, das geht auch ein bisschen weiter als die, ausschließlich als die Gastronomiebranche. Aber das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und ich bin damals spannenderweise hier eingetreten und habe nur die Buchhaltung gemacht. Das so war so meine erste Aufgabe hier. Und an dieser Aufgabe bin ich, denke ich, gewachsen. Und ich habe auch erkannt, damals habe ich auch schon im Studium schon gemerkt, so okay, hier gibt es vieles zu optimieren. Und das habe ich dann über ein Jahr lang immer weiter forciert, bis hin zu neuen Buchhaltungssystemen, bis hin zu einem komplett neuen IT-System. Also das war eigentlich ein riesiges Projekt. Und als ich im Konzern dann eingestiegen bin, ging es dann auch noch um ganz andere Sachen, ob es jetzt Revenue Management ist, also dass man guckt, wie man seine Umsatzdefizite beseitigen kann, hinzu, und da mündet heute auch alles, Marketing, wichtiger Bestandteil, was aber auch mit der Zeit gehen muss.
Deshalb sitzen wir hier.
Richtig. Deshalb
ist der Osterkrug 2025 aktiv bei Social Media. Deswegen hängen Plakate, das ist jetzt kein Digitalmarketing, aber hängen Plakate von euch in Husum. Man wird aufmerksam wieder auf den Osterkrug. Deshalb gibt es in 2025 Social Media, deshalb gibt es einen Podcast. Das ist ja auch dein Steckenpferd tatsächlich in 2025 für den Osterkrug, dass du den Osterkrug wieder sichtbarer machen möchtest und vor allem digital sichtbarer machen möchtest.
Ja, Und das ist auch so ein bisschen, was wir damit meinen, Tradition trifft auf Moderne. Moderne symbolisiere ich in erster Linie mit der Digitalisierung. Die Digitalisierung nach Corona musste in einem enormen Tempo gemacht werden. Und Unternehmen, die das nicht gemacht haben, die sind auf der Strecke geblieben. Und zwar das sehr, sehr spürbar. Ich weiß noch ganz genau, als ich im Jahr 2023 mich das erste Mal beschäftigt habe mit SEO-Optimierungsmaßnahmen, mit Website-Positionierung etc., wie unscheinbar wir eigentlich gewesen sind und wir nur profitiert haben davon im Wesentlichen, dass die Nachfrage so hoch ist hier in Husum in der Saison.
Ich will es kurz einmal erklären, SEO, Search Engine, ja, Optimization oder so in die Richtung, heißt, wenn man Hotel Husum googelt, dann wart ihr nicht ganz oben. Dann wart ihr vielleicht nicht mal auf der ersten Seite. Und durch eine bessere SEO-Platzierung kommt man eben weiter nach oben. Wenn ein Besucher, ein Tourist eingibt Hotel Husum, dann seid ihr jetzt da.
Genau, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was vielleicht einige auch gar nicht so an erster Stelle sehen. Aber das geht einher mit der Website. Man hat vielleicht mal jemanden, der eine Website erstellt, aber da hört die Arbeit lange nicht auf. Man braucht jemanden, der das betreut, der einen auch positioniert. Und heute profitieren wir nicht nur von solchen Maßnahmen. Wir beschäftigen auch mit Werbeanzeigen, mit Google Ads. Da sind viele Themen, die sehr interessant sind. Aber das war 2023 tatsächlich so das erste Mal, wo wir gesagt haben, okay, wenn sich da was ändert, kriegen wir eine neue Wettbewerbspositionierung, erhöht sich die Sichtbarkeit und man baut sich dann auch sein Dienstleister-Netzwerk auf. Ich habe bestehende Dienstleister, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite und gerade in der Digitalisierung sind das auch einfach Projekte, die darauf muss man Lust haben. Das hat nicht jeder. Viele oder auch heute, wenn ich mit meinen Eltern über Digitalisierung rede oder mit Projekten, die ich im Marketing forciere, ist nicht das Verständnis da, als wenn ich jetzt mit jemandem, sag ich mal, aus meiner Generation darüber rede.
Ja, wie auch. Wir wachsen damit auf, wir haben täglich damit zu tun. Wir nutzen es ja selber, um Hotels zu buchen, um Urlaubsreisen zu buchen und so weiter. Und dein Vater macht das seit 45 Jahren und vor 35 Jahren gab es das noch nicht, vor 25 sowieso nicht. Also das verändert sich ja. Und du gehst mit der Zeit.
Genau, und ich finde das dann auch mal so ganz interessant. Ich glaube, wir hatten jetzt einen riesen Umbruch. Wir haben ein komplett neues IT-System eingeführt und das ist von heutzutage von einem Hotel das Herzstück. Dadurch, wir haben mittlerweile 61 Zimmer, 3 Veranstaltungssäle und ein Restaurant. Das wurde früher alles analog gehandhabt. Mhm. So, und früher war das aber auch noch so, da sind die Gäste ins Haus gekommen, haben geklingelt und haben gesagt, ich möchte ein Zimmer haben. Das macht heute ganz, ganz wenige machen das nur noch. Es wird ja alles online gemacht, alles. So, und dadurch bist du einfach, wenn du dann nicht digital aufgestellt bist, hast du keine Chance am Wettbewerb zu überleben. Also und heute ist das wirklich so, wenn mein Vater an der Rezeption arbeitet, holt er sich eine Rechnung ausstellen soll, haben wir tatsächlich noch alte vorgedruckte Rechnungen, die gibt er den Gast in die Hand, schreibt dann den Zimmerpreis drauf und so wird das früher gemacht.
Ja, natürlich. Wurde es ja auch. Das war eine spannende Frage dazu. Wie offen, wenn du zu deinem Vater jetzt sagst, Mensch, ich mache jetzt mal so einen Podcast und Mensch, wir müssen jetzt mal mehr auf Social Media und so weiter. Was sagt er denn? Mobbt man Sohn oder...
Nee, da gibt es schon ein ernsthaftes Gespräch, über was geredet werden darf und was nicht. So, weil ich natürlich sehr viel auch über das Unternehmen weiß.
Ja, ja.
Und es ist natürlich da auch immer so die Frage so, was kostet sowas? Und was bringt es? So, das immer die, ich denke mal, diese Frage muss sich jeder Geschäftsführer stellen.
Gerade im Marketing. Es gibt ja zig Maßnahmen, die man ergreifen kann. Was bringt das? Weiß man im Vornherein natürlich nicht.
Nein.
Aber langfristig immer wiederkehrbar gesehen werden, gehört werden und auffindbar sein.
Ja, definitiv. Also, aber es ist natürlich so, das Verständnis fehlt einfach, so muss man auch sagen. Das merke ich auch. Ich versuche ihn oft mitzunehmen, aber es ist dann nicht einfach, immer dann auch das, sag ich mal, rüberzubringen, was man meint.
Und trotzdem, wie schön, dass er abgibt, dass du in Vollzeit hier jetzt in der Geschäftsführung bist, dass du verantwortlich bist, hauptverantwortlich bist für das Marketing, für die Digitalisierung des Hauses. Also ist ja super.
Ja, das ist was ich mir erarbeitet habe. Das war, es war auch ein Prozess. Also wenn man im Jahr 21 anfängt, wir haben 25, das sind jetzt schon 4 Jahre, wo ich hier mitmische. Das ist natürlich nicht so, ich komme hier am 1.1. ins Haus und sage, ich mache jetzt hier alles. Das war gar nicht so. Also das ist, das war wirklich ein Prozess, den man sich erarbeitet hat. Es ging über die Buchhaltung und man hat dann seine Nische gefunden. So würde ich das, glaube ich, gut beschreiben, weil auch mein Vater, nicht nur mein Vater ist hier, meine Mutter, die ist hier seit 1985 die Betriebsleitung, hat sich da auch hochgearbeitet. Heute ist es wirklich so, jeder von uns drei hat den festgelegten Verantwortungsbereich, der beispielsweise bei meinem Vater Veranstaltungsplanung ist, bei meiner Mutter sind das Gruppenreisen und die ganzen Front-Office-Tätigkeiten, also eine Rezeption. Und bei mir sind es sämtliche Back-Office-Tätigkeiten, die natürlich in erster Linie mit Marketing zu tun haben, mit den Finanzen zu tun haben und mit, sag ich mal, Projekten. Ich arbeite sehr gerne immer in Projekten, die dann auch, das ist das Schöne an einem Projekt, das hat irgendwann mal ein Ende. So. Und dann kann man das auswerten und ein Fazit ziehen, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Weil wir leben nun mal nicht in einem, wir leben in zwei Saisons. Das ist ganz klar getrennt voneinander. Zeitpunkte stehen nicht immer.
Zumindest in Husum. Ne?
Ja, ja, in Husum muss man das einfach so klar sagen.
Was ist da die Hauptsaison? Der Sommer?
Ja, also Hauptsaison ist beginnt am, würde ich mal sagen, so Mitte Mai. Mhm. Und mittlerweile geht sie bis Anfang Oktober.
Also jetzt sind wir Mitte Oktober, jetzt ist es so langsam vorbei. Ja,
jetzt, da hat man so schon, sag ich mal, es geht nicht abrupt nach unten. Mhm. Oktober ist immer noch ein Monat, wo wir gerade in Husum noch gute Förderung erhalten. Das muss ich auch an der Stelle sagen. Finde ich toll, was hier die Stadt macht, was die Touristinfo hier macht. Mhm. Wir haben jetzt hier die Krabbentage, wir haben die Filmtage, wir haben Ende September haben wir nochmal Pole-Poppenspielertage.
Und das merkt ihr auch in den Hotelbuchungen, wenn hier in der Stadt was los ist, dass die Stadt voller wird, dass die Auslastung höher wird. Ja. Also das stimmt schon. Hier in der Stadt ist was geplant, es ist was los, die Leute kommen und wollen auch bleiben.
Genau. Und das, was auch die Forcierung der Industrie in der Stadt und rundherum, da müssen wir einfach über die Windenergie reden, die im Boom erlebt. Und das merken wir hier auch. Würde es uns, gäbe es diese Branche nicht in dem Ausmaße, würden wir über ganz, ganz andere Sachen, glaube ich, hier auch in Husum reden. Wir profitieren davon, alle Hotels hier in Husum.
Das kriegen wir als normale Bürger ja wahrscheinlich gar nicht mit. Nein. Aber du meintest schon zu mir, dass viele aus der Windenergie einfach hier übernachten, weil sie auf Montage ein paar Tage hier sind oder ähnliches.
Genau, das ist einfach, und das sind einfach Leute, die bleiben eine Woche, die bleiben 2 Wochen. Ja. Wir haben auch Leute, die bleiben 3-4 Monate. Mhm. Die suchen sich dann dementsprechend natürlich auch die Hotels aus. Ja. Und du musst dich auch darauf vorbereiten, gerade in den kalten Monaten, dass du da sagst, hey, die und die Zimmer, die sind dann auch mal für Handwerker gedacht. Die wollen ein warmes Bett, die wollen Frühstück haben. Dafür kannst du Gewährleistung übernehmen. Aber das muss man schon planen und so planen wir unsere Geschäftsjahre auch. Ich glaube, die Planphase bei uns, die gab es jetzt vielleicht auch nicht so in dem Maße, wie ich die jetzt mache, weil ich halt auch, wenn du in einem großen Konzern arbeitest, hast du immer im September, also August, September und auch Oktober, da hat man immer eine Budgetphase, da wird sich das nächste Jahr ganz, ganz genau angeguckt. Das machen wir auch mittlerweile. Also nicht nur das, sondern wir haben auch einfach
Prozesse. Das Ganze wird hier professioneller noch.
Genau.
Wir wollen ja niemanden irgendeine Professionalität absprechen. Aber der Osterkrug hat das große Privileg und Glück, jetzt einen studierten jungen Mann zu haben, der in einem Konzern, einem globalen Konzern gearbeitet hat und dieses Know-how einfach mit nach Hause nimmt. Ist doch genial.
Richtig. Das ist, ich glaube, es ist auch nicht einfach, in Konzerne reinzukommen, du musst dich da auch hocharbeiten, du musst dich da etablieren, aber Ich glaube, es hängt natürlich auch ab, in welcher Abteilung man arbeitet. Wäre ich jetzt im Marketing geblieben, dann hätte ich ganz, ganz viele Sachen einfach nicht mitbekommen.
Klar.
So, das kriegst du nun mal in Controlling.
Mhm.
Controlling ist auch eines der Berufsfelder, die nicht ausgebildet werden. Also wenn man...
studierst das eben in einer gewissen Art und dann wirst du Controller. Es gibt keine Ausbildung, das stimmt.
Richtig, und das ist schon, also die ersten Monate, da lernt man super, super viel. Ich glaube, bevor ich meine Stelle da in Controlling angetreten bin, wusste ich nicht mal, wie man von einer Zeile auf die andere in Excel irgendwas macht. Mittlerweile kann ich ganz Excel programmieren. Also das ist, die Lernkurve ist enorm.
Okay. Ja.
So, und das kannst du natürlich hier alles anwenden. Mhm. Also mittlerweile habe ich hier die gesamte Buchhaltung, die wir hier intern machen, das ist alles digitalisiert, also auf Excel umgestellt.
Das ist auch für eine Zeitersparnis.
Ja.
Ne? Die Zeit, die kann man so viel sinnvoller jetzt nutzen in Projekte, in Zukunftsmaßnahmen, in Marketing.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, das war eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Also Hotels oder Gastronomen, die müssen ja mal eine Kasse machen. So, hatten wir hier morgens Kasse und abends Kasse. Und dann werden ja immer die Bareinnahmen, die werden ja dann dokumentiert. Und das haben hier alle in Word gemacht. Also nichts anderes wie Zettel und Schiff. Und ich habe dann gesagt, da können ja nur Fehler entstehen. Also die Fehleranfälligkeit ist so hoch, was es einfach in Excel nicht ist, weil es automatisiert ist. Es sind Formeln, die dahinter stecken. Das kann man verformeln und da machen kein einziger Fehler. So machen das ja auch Steuerbüros. Die machen das gut, die machen das nicht mit Excel, aber da stehen Algorithmen hinter oder Formeln hinter, die das berechnen. So, und das muss auch die Zukunft sein, gerade bei einem Hotelbetrieb. So, und das waren echt, also das waren wirklich so die ersten Sachen, die ich hier so eingeführt habe. Hin zum heutigen Monatsabschluss. Das gibt's tatsächlich bei uns erst seit diesem Jahr. Dafür habe ich mich sehr, sehr stark eingesetzt, beziehungsweise den mache ausschließlich auch immer ich. Ich habe den im großen Stil miterlebt. Dafür bist du hauptsächlich verantwortlich im Controlling beim Konzern, dass der Monatsabschluss über die Bühne geht. Bei uns waren es damals immer 150 BWAs, also Monatsabschlüsse, für die du verantwortlich bist. Heute bin ich für einen verantwortlich. Es ist überschaubarer. Aber da merkt man schon, wie digital man dann auch aufgestellt sein kann. Und wie reibungslos dann auch ablaufen kann.
Und nichtsdestotrotz wollt ihr eure Wurzeln ja nicht verlieren. Obwohl ihr digitaler werdet, wollt ihr, ne, ihr seid ja ein Hotel auch für viele Busreisen, für viele Reisegruppen. Das wollt ihr ja auch nicht verändern. Ihr wollt ja nur eure Prozesse optimieren, damit es schneller geht, damit es fehlerfreier funktioniert, damit es moderner funktioniert. Erzählt uns mal ein bisschen was über die Menschen, die hier regelmäßig in den Osterkrug kommen. Was sind das für Menschen?
Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben schon auch ein zielgruppenspezifisches Marketing. Dafür setze ich mich sehr stark ein, dass wir nicht vergessen, wer kommt hier hin. So, das sind jetzt nicht die Anfang 20-Jährigen, die einen Top-Wellness-Urlaub machen wollen. Dafür stehen wir auch nicht ein.
Gut, die kommen sowieso eher seltener nach Husum.
Ne? Die kommen sowieso seltener nach Husum. Ja. Ich sag mal, ich glaube, da ist dann schon irgendwie so Spanien, Türkei oder die Ostsee.
Ja, oder St. Peter vielleicht auch noch. Aber ja,
Husum ist eine sehr attraktive Reisegruppen und Bus. Ein Top-Bus-Zielort.
Und manche böse Zungen sagen auch, eine wunderbare Stadt zum Übernachten und dann die anderen Orte zu besuchen.
Kann man auslösen sehen.
Wenn immer Tagesreisen irgendwo anders sehen, ein, zwei Stunden, überall kannst du alles erreichen und dann kommst du wieder zurück nach Husum und hier ist die Welt in Ordnung.
Das Gute ist, wir sind sehr, sehr zentral.
Ja, total. Ob Richtung Norden, Süden, Westen, Osten, Inseln, Halligen.
Ja.
Von hier erreichst du alles.
Also das macht es auch einfach attraktiv. Also wenn ich mich mir mal da, also man muss sich, glaube ich, auch immer hineinversetzen in den Kunden oder Gast. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und wenn man sich mal überlegt, wenn ich jetzt eine Busreise antreten würde, die tritt man natürlich eher an, sag ich mal, Ü40. So.
Ja.
Und Sport.
Frühestens.
Also es ist schon ein bisschen älteres Publikum, was dahinter steht. Aber die wollen ja was erleben. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben viele, die kommen aus Österreich, aus Bayern. Ja, das sind, glaube ich, so die am liebsten kommen. Augsburg, auch ein ganz beliebtes Ziel. Und die wollen dann natürlich die Inseln sehen, das Wasser, das Wattenmeer. Das ist ja ein totales Highlight. Ich finde es immer so ein bisschen schade. Ich bin hier ja auch aufgewachsen. Das ist einmalig, was wir hier zur Verfügung haben.
Pass auf, wie oft warst du schon Wattwandern?
Dutzende Male.
Echt?
Ja.
Guck mal, ich ist so dumm. Wir haben sowas Tolles vor der Tür und ich bin mir sicher, wäre Wattwandern irgendwo in Süddeutschland, würde ich es häufiger machen als hier vor der Tür, weil man hat es da. Dann ist es nicht mehr so interessant. Alles, was weit weg ist, ist irgendwie interessanter als das Tolle, was man vor der Haustür hat. Und wir haben ja eigentlich so viel.
Ja, das muss man wirklich dazu sagen. Also wenn man sich mal, also wenn man, ich habe insgesamt 8 Jahre in Hamburg gelebt. Und ich muss sagen, ich bin im Sommer immer ausschließlich hier nach oben gefahren.
Ich auch.
Und dann weiß man, was man
krass, ne?
Ja. Einfach nicht geschätzt hat.
Ja.
So, weil in Hamburg, wenn es da 30 Grad sind,
ja,
versammeln sich alle an den Tümpeln und den Seen, mhm, oder auch an der Elbe. Aber die Elbe, das ist, die ist absolut dreckig. Mhm. Da fahren ja die ganzen Schiffe und alles durch. Mhm. Das ist das, was die haben. Mhm. Und die planen ihren, also im Sommer planen die ihren Sommerurlaub hier oben oder im Ausland. Aber ja, gerade durch Corona oder in den Jahren nach Corona war es einfach hier oben.
Das heißt nicht umsonst, da leben, wo andere Urlaub machen.
Richtig.
Ist nun mal so. Ist vielleicht für uns mal gar nicht nachvollziehen, warum macht man hier Urlaub?
Ja.
Ja, doch, aus Gründen. Ja, und das lernt man meist erst zu schätzen, wenn man mal eine Zeit lang weg gewesen ist. Du warst 8 Jahre in Hamburg, du hast es schätzen gelernt. Als du 16, 18 warst, wahrscheinlich eher nicht. Aber die Erkenntnis kommt irgendwann.
Genau.
Und irgendwann kommen wir alle zurück.
Ja.
Ja. Ich möchte, apropos zurück, ich möchte mit dir ein paar Jahre oder Jahrzehnte mal zurückblicken. Dann lass uns mal genau 45 Jahre zurückgehen, 1980. Was war da bei deinem Vater los, dass er sich dazu entschieden hat, den Osterkrug zu kaufen?
1980 war es eine ganz interessante Zeit. Er war, also was mir so erzählt worden ist, mein Vater war tatsächlich Restaurantleiter im damaligen Parkhotel. Das war das Hotel direkt neben der alten Kongresshalle. Also der
ist das Hotel in Husum, ne?
Ja,
es war, höre ich zumindest.
Es war eines der wenigen Hotels, die wir eigentlich in der Historie hatten, die ein 5-Sterne-Hotel war.
Wow.
Das ist auch heute noch eine wirklich seriöse, anerkannte Hotelkette.
Ja.
Aber gleichzeitig war das Parkhotel dafür verantwortlich, die Kongresshalle zu bewirtschaften. Das ist auch heute kein einfaches Thema, weil Kongresshalle bewirtschaften bedeutet zweiter Betrieb, Personal und nicht wenig und die Arbeitsbedingungen sind hart. Das muss man dazu sagen, weil eine Ü-Party, bis wann geht die? Die geht bis 3 Uhr nachts, dann wird aufgeräumt und man ist um 5 Uhr zu Hause. So.
Und dann ist am nächsten Tag ein Kongress oder so?
Ja.
Im Haus.
Und das ist schon nicht ganz einfach. Und das noch in Kombination mit einem 5-Sterne-Haus ist echt heftig.
Und dann ist es Husum und nicht Hamburg.
Richtig. Und mein Vater, der wollte sich zu der Zeit selbstständig machen, hat auch den Osterkrug hier gekauft und hat mit den damaligen Herr Häusler die Absprache getroffen, dass er das Personal mitnimmt und die Kongresshalle bewirtschaftet, die ja immer der Stadt gehört hatte und die Stadt war auch damit einverstanden und so ist halt diese Erfolgsgeschichte auch entstanden. Und das ging 30 Jahre lang so weiter. Wir haben natürlich in dem Zuge auch das Hotel vergrößern können, auf 61 Zimmer heute.
Osterkrug jetzt, ne? Das Parkhotel war in Geschichte.
Genau.
Und dann, ja.
Das Parkhotel wurde tatsächlich dann zur Wohnung umgebaut. Ja. Der Osterkrug, der ist dann gewachsen über die Jahre. Wir haben unsere Veranstaltungssäle auch füllen können, was auch damals ganz anders war.
Es war eine ganz andere Zeit.
Ja.
Was Feiern angeht, was Veranstaltungen angeht. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit heute.
Ja, Veranstaltungen. Damals waren, glaube ich, deutlich einfacher zu gestalten. Da bist du hingegangen, hast gesagt, ich möchte hier einen Geburtstag machen, ich möchte hier mal meine Hochzeit feiern etc. Und da war es auch traditionell, dass du deine Veranstaltung gefeiert hast, was es heute nicht mehr ist. So, und es ist ja nicht nur Veranstaltungen, da rede ich jetzt von privaten Feierlichkeiten, aber auch Tagungsgeschäfte. Corona hat ja einen massiven Riss in das Tagungsgeschäft auch getroffen, weil, was haben die Firmen gemacht? Die haben sich über Zoom, über Teams online verabredet und halten dann ihre Meetings jetzt online ab, anstatt in die Gastronomie zu
gehen. So, und das ist ja für dich, also du bist ein junger, moderner, digitaler Mann, der das ja eigentlich verstehen müsste. Okay, ist deutlich günstiger, ist deutlich zeiteffizienter, das alles online zu machen, aber Gastronomie, Hotellerie, alle leiden ja eigentlich darunter, wenn das nicht mehr vor Ort stattfindet. Ich glaube, wir sind einer Meinung, dass vor Ort immer persönlicher und schöner ist, aber die Möglichkeiten, du kommst aus dem Controlling,
ja,
sind doch geiler.
Na gut, online. Es hat positive und negative Seiten. Also es ist natürlich so, wenn ich ein Teammeeting gestalten möchte und eine Problemstellung erörtern möchte, die in einer halben Stunde, Stunde erörtert ist, muss man das ja nicht zwangsläufig in der Gastronomie machen. Ich finde es auch gut und transparenter, dass es super viele digitale Möglichkeiten gibt. Aber wenn man darüber spricht, das Teamgefüge zu verbessern, effizienter zu machen und Projekte besser zu lösen, halte ich es für absolut notwendig, dass man das auf einer persönlichen Ebene macht, weil eine Sache, die wird immer bleiben, und zwar hinterm Laptop kannst du dich verstecken, auch wenn die Kamera an ist. Deine Persönlichkeit kannst du verstecken, verzehren, und die wird nie so sein wie im persönlichen Gespräch. Und oftmals geht es ja auch darum, ein Problem zu lösen, was du online nicht immer lösen kannst. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass jetzt auch Firmen wieder sagen, hey, Tagungsgeschäfte oder Tagungen, die halten wir mit einer größeren Personenzahl in den Gastronomien wieder ab.
Gut, kaufe ich. Hast mich überzeugt. Ist so.
Das Komm gerne vorbei.
Online ist furchtbar. Ne? Es ist halt günstiger und manchmal auch sinnvoller, wenn es schnell was geklärt werden muss. Und du bist in München und ich in Husum. Logo. Aber grundsätzlich stimme ich dir hundertprozentig zu. Tagungsgeschäft ist ein gutes Thema. Das wollt ihr hier auch weiter forcieren, auch in der Zukunft. Ne? Ihr wollt auch Tagungshotel sein.
Genau. Wir sind, glaube ich, auch eines der attraktivsten Tagungshotels hier in Husum, einfach weil wir auch unsere Räume dementsprechend gestaltet haben. Nicht nur erst nach Corona, sondern schon lange davor. Corona haben wir natürlich wie viele Häuser auch ausgenutzt dafür. Da gab es viele Subventionen, um sich da auch besser aufzustellen. Aber gerade auch da, wo wir sitzen, wir haben einen Saal geschaffen, der eine super Akustik hat, den du so vielfältig stellen kannst. Hier können 250 Leute sitzen. Und wir können das dementsprechend auch für ganz, ganz große Firmen aufstellen, die das auch suchen. Wir merken das jetzt im November oder auch Anfang nächsten Jahres. Da werden dann die Tagungen auch wieder persönlich abgehalten. Und das ist gerade ein Wandel, der nicht vergleichbar ist wie früher, aber der die richtige Richtung einschlägt, was wir sehr begrüßen.
Total. Ich glaube schon, dass man langsam online und Zoom und Teams müde geworden ist und das lieber möchte wieder persönlich forcieren. 30 Jahre, einmal noch zurück, dass wir jetzt ein bisschen zurückblicken, 30 Jahre hast du gesagt, habt ihr die Kongresshalle betrieben?
Ja.
Dann wurde dieses Kapitel, wir reden 2010, 10, nach 1980, 30 Jahre, 2010 beendet. Warum?
Das hatte im Wesentlichen damit zu tun, dass die Kongresshalle nach 30 Jahren einfach modernisiert werden musste, also relativ alt war, die Veranstaltungstechnik auch auf dem Stand war, die in der Hotel, in der Kongresshalle nicht mehr umgesetzt werden konnte. Und sie gehörte der Stadt. Und das war ein Beschluss. Wir waren Pächter.
Und die Lage, ich meine sehr zentral, super zentral, aber Anbindung für viele Kongresse und Veranstaltungen besuchen eben nicht viele Husumer, sondern eher Reisende und Besuchende. Ja, und jetzt gibt es ja auch einen anderen Standort für die Messe und Kongresshalle.
Genau, der ist deutlich größer, es ist einfacher, zugänglicher. Und was es damals halt noch gar nicht gegeben hat, das vergessen ja auch viele, die Windenergie. Die gab es damals nicht in dem Umfang.
Ja.
Das war ein ganz, ganz kleiner Sektor,
ja,
der seitdem
ist explodiert. Und wenn man zurückblickt auf die Windmessen hier, Wahnsinn.
Und das kommt auch dazu, dass wir auch uns sehr, sehr stark dafür eingesetzt haben, in den Jahren rund um 2010, ja, dass die Windmesse hier nach Husum kommt. Mhm. Da waren viele beteiligt und wir haben es ja geschafft, die immer noch in Husum zu halten. Was ja ein enormer Erfolg ist. Das ist ja ein Milliardengeschäft mittlerweile, was da abgewickelt wird, das immer noch in Husum stattfinden. Da kommen alle zwei Jahre Zehntausende nach Husum.
Ja, aus der ganzen Welt teilweise.
Aus der ganzen Welt. Es wird aufgerüstet an Zelten, an Anbauten, um das alles zu schaffen.
Ja.
Und das haben wir alles noch behalten.
Mhm.
So. Obwohl damit könntest du das ganze Messezentrum in Hamburg füllen.
Ja.
So, und das finde ich sehr, sehr für die Stadt und natürlich auch für uns als Hotel ist es in der Woche.
Für alle. wie viele Husumerinnen und Husumer davon profitieren. Auch Ferienwohnungsbesitzer,
ja,
Hotelbesitzer, Gastronomen, Restaurants, Taxibetriebe, ich glaube alle Dienstleister grundsätzlich. Das ist für Husum ein Riesengewinn, dass wir immer noch die Windmesse hier haben. Und 2029 ist der Vertrag bis 2029 in der Hoffnung, dass er verlängert wird, dass sie noch länger hier bleiben kann.
Ja,
das wird alle zwei Jahre rollt hier der Rubel.
Und zwar, also wir haben jetzt Anfragen für 2027 und Ende des Jahres ist es voll.
Ja, und ihr verkauft die Zimmer ja auch nicht für einen Normalpreis.
Nein, natürlich.
Aber das macht doch niemand. Messepreise sind bekannt, ist immer höher. Gut, die Kongresshalle 2010 abgegeben. Was ist dann in diesen Jahrzehnten passiert, bis Corona, 2010 bis 2020? Was hat sich hier verändert? Weil ich meine, Kongresshalle war nicht mehr da, also war die Fokussierung, wurde ja verlagert.
Genau, also wir haben natürlich, also in Zeiten der Kongresshalle hatten wir 60 bis 70 Angestellte, die wurden natürlich dann auch runtergeschraubt. Wir haben uns auf unser Kerngeschäft konzentriert. Damals war das auch noch eine ganz andere Zeit, wie wir das jetzt hatten. Wir hatten halt erstmal den riesen Vorteil, dass wir sehr, sehr viel Know-how mitnehmen konnten. Wir sind auch heute noch bei Veranstaltungen oder Gruppen, was ich auch immer auf unsere Mitarbeiter projizieren möchte. Ich kenne das Tempo, auch das Tempo aus der Kongresshalle. Das fahren die Betriebe heute gar nicht mehr. Die gehen nicht auf das Tempo, das am Gast gefordert ist. Es ist halt ein Riesenunterschied, als wenn du im Restaurant bist oder in einer Reisegruppe. In der Reisegruppe, wenn hier eine Reisegruppe kommt, müssen sie innerhalb kürzester Zeit, sag ich, 40, 50 Getränke auf dem Tisch haben. So, das geht nur mit ganz strukturierten Abläufen und Tempo. Und das ist das, was wir heute so ein bisschen forcieren. Wir hatten damals den Mittagstisch, den wir tatsächlich
schmerzlich vermisst. Immer weniger Mittagstisch, aber du kannst ja erklären, warum. Es rechnet sich nicht.
Seit den 80ern hatten wir den, wir haben den eingestampft, ein Jahr vor Corona. Wenn man das mal auf die heutige Zeit projiziert, es gab damals für 7 € eine Hauptspeise, eine Vorspeise und ein Getränk.
Ah, mit Getränk sogar.
Mit Getränk 7 €. Das, würde sich in keiner Gastronomie rechnen. Das sind einfach auch Zeiten, wo noch ein Cheeseburger 1 € gekostet hat.
Darf man nicht vergessen, der ist jetzt bei 2,19 oder so.
Ja, das ist ein Preisanstieg über 100%. Das ist einfach, die Gastronomiepreise sind einfach enorm in die Höhe geschnellt. Und beim Mittagstisch ist es ja immer so, die wollen sehr schnell das Essen haben. Das ist
häufig die Mittagspause. Halbe Stunde Zeit, essen und wieder los.
Genau. Und was man einfach nicht vergessen darf, ist, man setzt dagegen immer den Personaleinsatz. Und es war noch nie so, dass sich das kann sich mit 7 € auch nicht rentieren. So, und heute auch nicht. Es sei denn, du machst daraus ein Riesengeschäft. Aber dann fehlt dir ja auch irgendwo das Personal für morgens und für abends.
Und du weißt nicht, wie viele kommen da überhaupt.
Richtig, es ist super.
Kommen da 20 Leute oder kommen da 4?
Es ist extrem unplanbar. Und das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt seit 2 Jahren auch unser à la carte Restaurant eingestampft haben, weil es eben auch diese Unplanbarkeit war. Also wenn ich hier...
Ja, die Lebensmittel auch vorhat.
Genau, und wir mussten extrem viel wegschmeißen, weil die Gäste einfach nicht gekommen sind. Handwerker essen abends nicht. Die gehen meistens auch... Nee, sind ja meistens auf dem Bau. Dann kommen sie nach Hause und zwischendurch holt man sich vielleicht mal einen Döner. Und gehst du ins Restaurant? Nein, tust du nicht. Du setzt dich nicht alleine ins Restaurant, du guckst lieber auf dem Zimmer dann eine Netflix-Folge und gehst um 9 Uhr schlafen. Das ist der Alltag von denen.
Ja.
Und dafür brauche ich kein Restaurant. So, also es ist, deswegen haben wir unser Restaurantbetrieb, den benutzen wir viel für Veranstaltungen oder wir bieten auch Halbpensionsessen.
Genau, nur um das klarzustellen, es gibt ja Köche hier. Ne, ihr habt ja ein Küchenteam, das da ist für die Veranstaltungen, für planbare Gruppen und Veranstaltungen.
Wird ja gekocht. Es wird hier sehr, sehr viel gekocht, weil wir auch viele Reisegruppen haben, viele Veranstaltungen, aber auch in der Woche Gruppen, die hier bedient werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass der einzelne Gast hier einfach sagt, so, ich möchte jetzt ein Steak haben und dann hat die Küche zu. Das funktioniert in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so in dem Umfang. Dazu kommt natürlich, wenn man sich mal umguckt, wo wir liegen. 200 Meter neben uns ist ein Restaurant. 5 Minuten in die Stadt sind zahlreiche Restaurants, und zwar richtig gute. Italiener, Steakhouse, deutsche Küche, alles Mögliche.
Was für ein Steakhouse denn? Man kann Steak bestellen, ich weiß. Oder du weißt da was, was ich noch nicht weiß. Ja.
Nein, steakartige Restaurants.
Ja, es wird oft gefordert, ein Steakhouse brauchen wir nur. Ja. Sein können, dass Heckmann jetzt ein Steakhouse aufmacht.
Nee, das steht nicht in der Fünfjahresplanung. Aber das hören wir auch von Gästen. Also die fragen zwar nach, so gibt es was zu essen.
Denn auch lieber am Hafen beispielsweise. Ja,
gerade bei gutem Wetter. Also,
versteht
das auch. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Die Getränke werden hier oft verzehrt, das werden wir auch weiterhin so machen.
Ja.
Aber wir für den einzelnen Gast das Kochen, das hatten wir dann auch im Zuge von Corona eindeutig gesehen, das läuft nicht mehr.
Und da ist ja auch wieder das Thema und dann ist das Personal weg und es ist nicht mehr da, es ist irgendwo anders. Nichtsdestotrotz in unserem Vorgespräch, Alex, hast du gesagt, wir haben das Gefühl, so langsam, aber sicher kommen die vielleicht sogar wieder, das Personal, das uns verloren gegangen ist, auch aufgrund der Preiserhöhung auf 15 Euro Mindestlohn.
Also wir merken das dieses Jahr stark. Es ist natürlich, mir ist natürlich bewusst, dass wir dieses Jahr sehr viel auch im Marketing machen. Ich bin ja auch seit diesem Jahr Vollzeit hier.
Hör mal, Papa, ne, bringt was.
Und ich kenne die Statistiken, die Auswertung. Ich weiß, dass das einen Faktor hat, aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass die DEHOGA den Tariflohn jetzt auf 15 Euro angehoben hat. Das ist deutlich über Mindestlohn und zwar für alle im Betrieb. Das ist da wirklich, das ist... Man überlegt sich natürlich auch dann auch, wen hast du hier? Wir sind Jahresende. Wir planen jetzt unsere Weihnachtsfeier mit unserem bestandenen Team. Das ist ein Riesenprofit, weil die Leute, die da mal weggegangen sind, die sind ja nicht weggegangen, weil denen das keinen Spaß gemacht hat.
Nein, weil sie nicht arbeiten konnten.
Weil sie nicht arbeiten konnten und ganz und essentiell, die konnten ihren Lebensstandard nicht mehr halten.
Nee, klar.
Der heutige Lebensstandard, deswegen gehst du doch arbeiten. Ja. So, und Spaß soll es auch bringen, aber es war damals nun mal so.
Es bringt dir auch nichts, wenn es Spaß bringt, aber du trotzdem die Miete nicht zahlen kannst
richtig.
Und nicht essen gehen kannst.
Und das ist halt auch so ein Nachteil, wo man damals gesagt hat, ja, Kurzarbeit, ja, ist schön und gut, aber es sind auch nur 60% des Gehaltes.
Ja.
So, und das da, und wenn man dann noch Familie hat und alles, dann wird es richtig knapp.
Ja.
Und das war leider gerade dadurch, dass wir die Pandemie-Einschnitte hatten, total unplanbar. Jetzt erholt sich das so allmählich und wir merken, es kommen wieder Leute zurück. Aber das muss man auch deutlich sagen, es sind keine Fachkräfte.
Mhm.
Es sind nicht die Fachkräfte, die zurückkommen. Es sind viele Aushilfskräfte oder Quereinsteiger. Das ist zwar auch gut, aber wir brauchen die Fachkräfte. Und da ist, finde ich, ganz eindeutig auch einfach mehr Politik gefordert. Ich glaube, man kriegt es hin, wenn man das Problem ernster nimmt. Da fingen wir uns, glaube ich, ein bisschen in den Stich gelassen. Weil es kriegen auch andere Branchen hin. Und man kann mir nicht erzählen, dass die Hotellerie so unattraktiv ist. Denn wir haben hier ein super tolles Mitarbeiterteam, die alle gerne hier arbeiten. Wir beschäftigen die Mitarbeiter einfach auch, weil wir Geschäftsreisen und alles haben. Ganzjährig, das ist auch an der Ostseeküste, ist das nicht immer gegeben. Und da ist es einfach so, dass besonders Hotelfachleute, ich kenne auch viele Hotelgastronomen in Hamburg, die sehr, also ein Hotel, ein abgeschlossene Ausbildung im Hotelfachgewerbe ist so viel wert heute. Viel, viel mehr wert wie eine kaufmännische Ausbildung mittlerweile. Weil das hat keiner. Ich kann die Bewerbung an einer Hand anzählen, die wirklich qualifiziert Hotelfachgewerbe haben.
Kann ich denn in Husum zur Schule gehen, wenn ich das lerne?
Nein, das kann man tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auch, warum das so ist. Es ist einfach so, dass ich glaube, wirklich nur noch zwei Betriebe sich hier in Husum wirklich ausbilden, die restlich nicht mehr. Und die Berufsschulklassen kann man nicht mit 2, 3, 4 Leuten füllen. Du brauchst schon eine gewisse
Teilung. Ich frage bestimmt das Angebot, ganz klar. Aber es hilft natürlich nicht, wenn man nicht mal mehr in Husum das machen kann.
Nein.
Heide ist jetzt nicht die Welt, weit weg, aber in Heide wird das ja noch gemacht.
Genau. Aber also wir haben auch mal ab und zu, früher war das nämlich tatsächlich so, wir waren ein reiner Ausbildungsbetrieb. Den Mittagstisch, das haben unsere Azubis gemacht. So, anders rechnet sich das ja auch gar nicht. Das ist durch Corona massiv eingebrochen. Aber, und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass hier die IHK die Ausbildungskriterien deutlich verschärft hat. Heute ist es zum Beispiel, oder heute ist es wirklich so, jemanden, ein Azubi, der hat einen sehr, sehr hohen Anteil an der Rezeption auf der einen Seite. Und Rezeption ist immer sehr anspruchsvoll. Das kann nicht jeder.
Weil du viel mit Menschen zu tun hast.
Und mit dem Computersystem. Das können wirklich nicht viele. Okay, das ist ja wirklich gar nicht so
einfach. Ich hätte gedacht, die menschliche Komponente ist das Schwierigere, weil da auch sehr viele individuelle Charaktere an der Rezeption stehen.
Ja, also das auch, das kommt dazu, aber ich würde schon sagen, die computerspezifische Komponente. Okay. Aber auf der anderen Seite, und was eben tatsächlich auch enorm verschärft worden ist, ist der Serviceanteil. Und da haben wir jetzt ein Thema. Service in der Nebensaison hast du ja bei den Veranstaltungen, aber da hört das auf. Und dadurch, dass die Veranstaltungen fehlen, früher hatten wir in der Woche 10, 15 Veranstaltungen. So, das hat kein Betrieb hier oben mehr. Außer man hat sich hauptsächlich, sag ich mal, richtig doll darauf spezialisiert. Aber wenn das fehlt, wie soll ich denn da drin jemanden ausbilden? Und dann kommt noch das Thema Küche, das jetzt seit einigen Jahren, ich verstehe wirklich nicht warum, aber an Präsenz gewonnen hat, da verlangt man jetzt, wir sollen den Azubi auch noch in die Küche stellen. So, wo, und wir kochen ja gar nicht mehr jeden Tag.
Also egal mit welchem Hotelier oder Gastronom ich spreche, die haben immer das Gefühl, die Politik vernachlässigt sie.
Ja.
Und häufig höre ich dann von Politik, nein, Hotellerie, Gastronomie ist so wichtig für jeden Standort, fürs ganze Land, weil ihr seid Gastgeber, ihr seid diejenigen, die Leute nach Deutschland, nach Schleswig-Holstein, nach Nordfriesland holen. Wie kommt das, dass ihr so unzufrieden seid? Sonst sagt man dann immer zu den Landwirten, dass die immer nur am Meckern sind.
Nein.
Gastronomen auch, oder also, ist das?
Im Wesentlichen eine enorme Unzufriedenheit kommt, also jetzt aus jüngster Vergangenheit, aus dem Mehrwertsteuerversprechen. Da muss ich sagen, da sind wir auch geflossen hier in Husum auf die Straßen gegangen, weil wir mussten ganz anders rechnen nach Corona. Wir waren absolut davon abhängig. Wir mussten alle in Kurzarbeit schicken. Wir haben uns verlassen für die nächsten Jahre, dass es bei den 7% bleibt. Weil das hat für uns enorme Auswirkungen mit den 7%. Weil das Problem an der Sache in der Hotellerie vergessen viele Leute so zwei Aspekte. Eine Preiserhöhung können wir nicht so einfach machen. Ein Gast, der wird nicht mehr zahlen für eine Übernachtung. Und in dieser Übernachtung sind ja Leistungen enthalten, wie zum Beispiel das Frühstück. Für das Frühstück muss eingekauft werden, etc. Das muss geplant werden. Und zwar nicht eine Woche vorher, sondern am besten ein Jahr vorher anhand der Auslastung. Und wenn man dann sagt, es bleibt bei 7%, dann geht es wieder auch zurück auf 12%, auf 19%. Das sind 12%. Eine Preiserhöhung von 12% wird man nicht durchsetzen können in der Gastronomie. Zudem kommt immer dazu, was du in der Hotelgastronomie einfach auch hast, also nicht nur Hotelgastronomie, sondern generell Gastronomie. Wenn ich heute irgendwas einkaufe, wenn ich heute eine Dienstleistung, wenn ich heute den Handwerker kommen lasse, und der sagt zu mir, das kostet 1.000 Euro, dann ist es nicht 1.000 Euro, sondern 1.190 Euro. Da rechnest du die Mehrwertsteuer drauf. Und in der Hotellerie ist es ja immer so, das ist ja mit inbegriffen. So, das heißt, die Gewinnspanne ist ja viel, viel niedriger. Wirkt nach außen hin dann so, dass du viel mehr verdienst, aber die Kosten sind ja viel höher. So, und das ist das, wo man dann extrem unzufrieden ist. Und dann hast du natürlich das, also Personal ist ein Riesenthema. Das ist aber nicht, dass ich jetzt hier keine Fachkräfte habe, beziehungsweise Serviceleute habe, sondern dass ich keinen mehr ausbilden kann. Ich kann es nicht. Das ist das Problem. Ich möchte es, aber
würdet ihr das denn?
Ja.
Wäre das in deinem, du hast eben deinen 5-Jahres-Plan angesprochen, Alex, zum Ende, dein 5-Jahres-Plan, sieht das vor, irgendwie auszubilden? Stand jetzt ist es ja gar nicht möglich.
Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern sollten, definitiv. Also das war ein ziemlich großes Erfolgskonzept für alle Beteiligten, weil man natürlich auch ein ganz anderes Netzwerk hatte, auch hier in Husum. Aber es ist natürlich so, dass die Azubis, also die heutige Generation, das beobachte ich aber auch tatsächlich nicht nur bei jüngeren Leuten, die kommen hier, oder auch Leute, die sich hier bewerben, die kommen hier meistens an, und das Thema Ausbildung, das schneiden wir an. Die fragen hier nicht an, ich möchte eine Ausbildung machen, sondern die haben dann vielleicht mal einen Sommer irgendwo gearbeitet und fragen dann hier nach einer Vollzeitstelle an. Und wo ich mir denke, so, und das gebe ich auch jeden jüngeren Zuschauer hiermit auf den Weg, macht eine Ausbildung. Das ist das Fundament, das ist das Allerwichtigste, auf dem wird alles aufgebaut. Stell dir mal vor, man wird irgendwann mal krank, berufsunfähig, ist 5 Jahre draußen. Keiner stellt einen ein. Keiner. So, und wenn man eine Ausbildung hat, und das ist auch heute so, wenn ich hier jemanden habe und der wartet mal ein paar Jahre draußen, den stelle ich trotzdem ein, weil der hat eine Ausbildung. Und weil man lernt ja in der Ausbildung auch essentielle Eigenschaften, die im Berufsalltag wichtig sind und die jüngeren Menschen besonders fehlen. So. Und das ist einfach ein Thema, was ich sehr schade finde, weil das war früher nicht so. Auf gar keinen Fall. Das war klar, dass ich nach meinem Abschluss eine Ausbildung mache. Das war gar kein Diskussionsthema, was es aber leider heute ist. Und das finde ich sehr schade.
Ja, schöner Schlussappell von dir auch an die jungen Leute. Macht eine Ausbildung.
Ja.
Geht nicht alle studieren. Macht eine Ausbildung.
Ja.
Ich habe auch eine Ausbildung. Ich habe dann studiert, aber ich habe auch erst eine Ausbildung. Weil, ja, gehört dazu. Und das hat mich geprägt, die Ausbildung. Habe an der Bank gelernt. Das hilft einem. Also, 5-Jahresplan sieht unter anderem vor, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dass ihr wieder ausbilden wollt. Was noch? Zum Abschluss jetzt.
Zum Abschluss ist es auf jeden Fall, ich glaube, wir haben in diesem Jahr eine relativ konstante Situation wieder geschaffen. Wir haben eine konstante Belegung mit Veranstaltungen, mit Gruppen, mit Übernachtungsgästen. Aber ich wünsche mir, dass das Veranstaltungsthema wieder zum Vorschein kommt. Weil das macht auch unterm Strich Gastronomie aus. Und deswegen arbeitet dann mal jemand 1,5 Stunden länger. Es sind die Gäste. So, und die Gäste müssen wieder in die Gastronomie kommen. Und zwar nicht der Einzelne, sondern einfach die Gruppen. Und das wünsche ich mir, dass hier das gesellschaftliche...
Das macht vielleicht auch was mit unserer Gesellschaft, wenn wir wieder häufiger ausgehen, wenn wir mehr feiern, veranstalten, zusammenkommen, wegkommen vom Sofa, wegkommen vom Smartphone, ja, weg vom Laptop, wieder mehr in die Unterhaltung, mehr in den Austausch, mehr ins, ja, in gute Zeit haben.
Sei es der Geburtstag, sei es das Jubiläum, alles kann man doch gemütlich in der Gastronomie feiern, ist doch besser, wie Kaffeeklatsch zu Hause zu machen.
Wir sprechen in 5 Jahren wieder, wie es aussieht.
Halle. Bin gespannt.
Ich auch. Dann wissen wir mehr 2030, wie es dann um dich, um den Osterkrug und unsere ganze Gesellschaft geht. Und ich hoffe, bis dahin könnt ihr wieder ausbilden. Und ich bin ganz gespannt, wie der Weg bis dahin sein wird. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Touris Tea Time mit Alex Heckmatt aus dem Osterkrug. Vielen Dank.